Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Podcast Leipzig und Leute, Folge 4. Nach der Sommerpause habe ich mir wieder einen netten Menschen als Gast eingeladen. Eine Künstlerin, die nicht nur Leipzig bewegt, sondern sie hat sich international einen Namen gemacht. Manche sagen, sie sei ein Star der internationalen Comic-Szene. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich die Comiczeichnerin und Illustratorin Anna Haifisch. Hallo.
Guten Morgen.
Sind Sie ein Star?
Das kann nur von außen beurteilt werden. Ich fühle mich in Leipzig nicht als Star, aber...
Ja. Wir haben uns schon mal getroffen dieses Jahr, das war im Juni. Ich durfte den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig überreichen. Das ist ein Preis, der normalerweise für hochwertiges Gestalten von Büchern verliehen wird. Zum ersten Mal ging es an eine Comiczeichnerin. Bedeutet Ihnen der Preis was?
Ja, das ist ein wichtiger Preis, weil es gibt nicht so viele in dieser Nische, so der Buchgestaltung. Und von den Preisen ist es, glaube ich, der größte, auch der höchst dotierte. Und ich meine, es ist eine schöne Tradition. Da sind ja eine Handvoll Illustratoren und Illustratorinnen, so Elisabeth Shaw, Werner Klemke, auch die gesamte HGB. Und das hat mich sehr gefreut, ja.
Wie wird man zur Comiczeichnerin?
Ja, also man muss gerne zeichnen wollen. Das ist vielleicht so eine Grundvoraussetzung. Und natürlich Comics mögen das auch. Also das mag eigentlich jedes Kind, nur die meisten hören auf, Comics zu lesen und zu zeichnen dann irgendwann. Das ist ja auch frustrierend ab und an. Ich habe es aber so geliebt, dass ich dachte, ich will das auch studieren. Und da gibt es in Leipzig hier die Illustrationsklasse und da wollte ich ziemlich dringend hin.
Und da lernen. Da ist so eine Schülerin, die in der Klasse so immer in ihre Hefte sowas gekritzelt hat und das, so.
Ja, das habe ich tatsächlich immer am liebsten gemacht. Also so zeichnen, das hat mich eigentlich immer begleitet. Und ja, ich meine, in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst lernt man jetzt nicht Comic zeichnen, aber man lernt Text und Bild verwursten, ne?
Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich zeichne oder ob ich Geschichten zeichne, ne? Also Geschöpfe erfinde. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, Sie haben zum Beispiel so ein vogelartiges Geschöpf entwickelt oder... Und in einer Comicreihe kann man dieses Geschöpf verfolgen, The Artist, für die, die mal reingucken wollen. Was passiert da? Ich frage ein bisschen naiv. Und was passiert im Kopf? Man entwickelt ein Geschöpf, was es nicht gibt und projiziert Ängste, Sorgen, Gedanken auf dieses Geschöpf und lässt es durch die Welt spazieren.
Ungefähr so. Also man fühlt sich ja manchmal ein bisschen wie Gott dann, ne?
Ja.
Und man muss manchmal selber die Figur erstmal kennenlernen. Also oft ist es eh nicht der erste Wurf, aber die Figur hat sich so entwickelt, die tauchte ganz früher mal auf und war so noch ein bisschen unter anderem Namen und so, aber irgendwie blieb die. Und dann schärft die sich natürlich, wenn man die kennenlernt auf dem Schreibtisch. Und jetzt im Fall von The Artist, das ist eine Mischung aus Kranich und Schwan. Und das ist tatsächlich wie so ein kleiner Jesus. Das ist mit Absicht eine männliche Figur, damit das jetzt nicht immer auch so autobiografisch rüberkommt und auch gar nicht sein soll. Aber ich prügel diese Figur ja durch diese Kunstwelt und lasse die eigentlich leiden und versuche das auch so schlimm wie möglich zu machen, sodass ich das nicht machen muss.
Das klingt traurig. Ist es aber gar nicht, ne?
Ja, ich meine, das soll in keinem Fall deprimieren. Das wäre grässlich, das will ich eigentlich ausschließen. Aber so in so Melancholie und Drama, da liegt ja auch viel Humor. Also erfolgreichen Leuten schaut man da so gerne hin. Das Scheitern ist eigentlich, ja, Scheitern ist natürlich auch so ein großes Wort, aber so das Misslingen vielleicht, ne?
Wie sind Sie in die MoMA gekommen, nach New York?
Das war eine E-Mail. Da hat jemand aus dem MoMA-Team geschrieben, ob ich eine Serie zeichnen will. Die haben gerade die große Sammlung der Moderne umgehängt und ob ich darauf reagieren will. Also den Jackson Pollock von einem Raum in den anderen.
Aber wie hat er sie entdeckt?
Das ist eine gute Frage. Ich frage das selten ab, aber ich habe das einmal gemacht, als ich ganz früh, als The Artist ist auf der Website Weiß, damals, als ich noch groß war, lief der wöchentlich, also als Comic. Und da hatte ich mal den Art-Editor gefragt, wie es überhaupt kam. Und das lag tatsächlich an was ganz Banalem. Ich habe so ganz peinliche, eigentlich so Zines, habe ich damals in Brooklyn in so einen Buchladen gebracht. Also Zines sind meistens kleine, selbst verlegte oder selbst kopierte Hefte, die im Eigenverlag oder in ganz kleiner Auflage meistens rausgegeben werden. In der Mitte getackert, schnell gemacht. Und das ist dann in seinen Händen gelandet. Man weiß es ja manchmal nicht, wo das hinkommt, ne? Und wo das dann liegt.
Ja, weil es natürlich, ne, es ist schon eine kleine Sensation. Da kommt jemand aus Leipzig in einer Nische international Comic zu zeichnen in die USA. Ich glaube, Sie haben in Los Angeles gelebt noch.
Das war ja ein dreimonatiger Aufenthalt. Ich hatte in Brooklyn gelebt und da in so einer Siebdruckwerkstatt gearbeitet. Aber das war wirklich noch früh. Da habe ich gerade angefangen, so Zines zu machen und überhaupt irgendwie so vielleicht länger zu veröffentlichen. Also neben der Arbeit, das waren ja 40 Stunden drucken. Aber da war ich 22.
Also,
da hat sich okay. Das gerade geformt. Und aber ich wollte unbedingt hin, weil nämlich in Amerika das wilde Zeug war. In Europa ist man durchdachter und vielleicht auch ein bisschen braver in der Gestaltung auch. Und dann war dort zu der Zeit, das sah einfach irr aus. Und das wollte ich sehen.
Was hat der Ort mit Ihrer Kunst zu tun? Also jetzt mal ganz direkt gefragt, spielt es eine Rolle, dass Sie in Leipzig groß geworden sind?
Ich denke auf eine Art, aber das kann ich gerade auch nicht so richtig festmachen an irgendwas. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, das sind Dinge oder Bücher, die einem als Kind auch begegnet sind. Also so, mir wurde Janosch hingelegt viel. Und
ja.
Das liebe ich ja bis heute. Und ich glaube, dass so ein Humor oder auch so eine Art zu zeichnen vielleicht mit einem so hängen bleibt. Also gut, der Zoo kam viel vor, weil da war ich viel als Kind. Das war ein wichtiger Ort.
Dann natürlich
Ort.
Die HGB, ne? Oder?
HGB, ja klar.
Das Umfeld, als die Stimulanz wahrscheinlich.
Als Ausbildungsstätte auf jeden Fall. Und ich habe nur wirklich tatsächlich nur eine Geschichte, die sehr Leipzig-spezifisch ist. Ansonsten zeichne ich ja auch gerne das, was man nicht immer vor der Nase hat. Das empfindet man ja manchmal als banal.
Sie waren jetzt in der Schweiz, glaube ich. Mhm. Also Sie waren in den USA, in Brooklyn, in Los Angeles mit Stipendium. Zeichnet man anders in Bergen in der Schweiz als hier?
Ja. Man zeichnet fast mehr. Aber ja, doch, ich habe anders gezeichnet. Nicht prinzipiell anders, aber natürlich andere Motive, weil ich da die Appenzeller Bauernmalerei entdeckt habe, die total entzückend ist. Also da haben die Bauern damals gezeichnet, was sie gesehen haben, und das waren nur Kühe. Also es ist irgendwie total, es ist wahnsinnig tragisch, weil das total verarmte Leute waren, aber wie wunderschön. Also man zeichnet das, was man liebt. Und das mit einer Hingabe irgendwie. Das hat mir gut gefallen. Das habe ich jetzt nicht imitiert oder kann ich auch gar nicht imitieren, aber das Kuhmotiv ist jetzt natürlich ein bisschen im Vordergrund gerückt.
Weil das finde ich schon spannend, ne? Also wie prägt mein Aufwachsen, die Eltern, wissen wir, die Schule, ja. Aber wie stimuliert mich eine Szene? Braucht es die Kreativitätsszene in Leipzig, um sozusagen überhaupt da zu wachsen und sich zu entwickeln? Oder geht das auch auf den Westerwald?
Nee, absolut. Also das braucht es in Leipzig total. Und das ist ja wirklich ein richtiges Nest hier. Also von Zeichnern und Zeichnerinnen. Ich bin ja selber im Atelier mit Grafikern und Zeichnern. Und das braucht es total. Ich konnte nie gut alleine arbeiten. Ich habe das immer gehasst. Und auch schon in der Kunsthochschule habe ich gerne in dem größten Zimmer gearbeitet, wo die meisten waren, wo es eigentlich am lautesten war. Das fand ich immer schön. Ja, weil dann, naja, man brät dann nicht in so einem eigenen Sud, dann macht mal jemand was anderes an, und irgendwie fand das immer schön, und manche Sachen muss man auch erproben an ein paar Opfern. Ne?
Also guck mal hier, wie findest du das?
Total, ja, weil manche Sachen funktionieren einfach nicht. Man hat sich da was gedacht und dann versteht es niemand, was manchmal nicht schlimm ist, aber will mich schon verständlich machen, wenn es irgendwie geht.
Wie groß ist die Szene?
Ich meine, wir sprechen ja über eine Nische, aber für deutsche Verhältnisse, also da gibt es in Hamburg ein großes Nest, in Kassel auch so ein bisschen an die Kunsthochschule gibt es ein kleineres, und Leipzig hat sich ganz gut entwickelt, so mit dem Millionaires Club, den wir damals hatten, das Festival, jetzt das Snail Eye, auch die Illustrationsklasse, also das sammelt sich, das wie so ein Becken, wo alle drinnen garn.
Also ist das so, kennt man sich in der Community?
Klar, ja. Man sieht sich auch mit Absicht.
Und Sie kennen auch die Ihre Bücher lesen oder anschauen?
Ja, ich meine jetzt im näheren Bekanntenkreis schon. Jetzt sonst, das ist ja das Gute am Buch, man muss da nicht dabei sein. Mir ist das ja bei Messen manchmal unangenehm, wenn man da sitzt und dann blättern Leute das Buch durch. Das ist ja eigentlich grässlich. Und
warum?
Also daneben zu stehen und das irgendwie unmittelbar, also das Buch ist ja dafür nicht gemacht, damit sitzt man eigentlich im besten Fall alleine irgendwo. Und ja, das ist manchmal schwierig auszuhalten, das liegt gar nicht an den bösartigen Reaktionen, aber es ist unerträglich, weil natürlich auch so ein Schweigen entsteht, so beim Blättern, und dann denkt man, man ist ja sowieso kritisch mit seiner Arbeit, und dann denkt man manchmal, scheiße, das ist doch der letzte Müll irgendwie.
Ja, Selbstzweifel, weil man nicht die Reaktion dann.
Und Zeichnen ist einfach auch eigentlich eine sehr einsame Tätigkeit. Das ist jetzt egal, ob man da mit 20 Leuten im Raum sitzt oder 5, aber da ist man ja sehr mit sich und das ist eine Gewöhnungssache, dann wieder unter Leute zu gehen. Und da sind natürlich viele Zeichner und Zeichnerinnen sind auch ein bisschen awkward natürlich.
Also, aber jetzt mal ganz ehrlich, die wenigsten können davon leben, oder?
Ja, das ist eine Mischkalkulation, weil, also jetzt nur die Bücher, das ist natürlich Kamikaze, aber wenn man das Zeichnen als Ganzes begreift, auch Illustration, dann ist das gar nicht so schlecht manchmal jetzt. Also die Zeitungen, Magazine haben eigentlich noch halbwegs okay Honorare und kommt natürlich auf die Masse an.
Werbung noch ein bisschen?
Also bei mir eher weniger. Bei Kollegen ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel.
Kinderbücher?
Kinderbücher, das ist, also da lässt sich vielleicht am ehesten noch was holen. Wobei Bücher eigentlich immer schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, immer zu klein,
das
sondern da.
Also das ist einfach so, das ist ja die Leidenschaft und das ist schön, das zu machen, aber das ist natürlich, das kann man ja sowieso nicht berechnen, was da jetzt bei rauskommt nach einem Jahr oder wie viele Lizenzen dann auch verkauft werden, das weiß ja kein Schwein.
Ich meine, da sind wir ja eigentlich bei dem Thema, was mich natürlich jetzt als Oberbürgermeister in unserer Stadt interessiert. Ich glaube, dass die Kreativitätsszene insgesamt ganz, ganz wichtig ist, so für die Entwicklung, für den Hype von Leipzig, für den Ruf hinaus sozusagen. Oder manche sagen auch, die Künstler und die Galeristen und die Selbstständigen, die Kreativen, das sind so die Trüffelschweine der Stadtentwicklung. Ne? Die gehen dahin, wo man noch wenig zahlen muss und so. Die Räume werden enger. Sie haben bei dem Gutenberg-Preis, bei der Verleihung gesagt, der freien Szene geht's an den Kragen. Habe ich das richtig erinnert?
Ja, das stimmt. Können
Sie
ja
das
auch
mal, können Sie das mal ein bisschen erklären?
Was Sie meinen? Das müssen Sie vielleicht erklären. Also, naja, ich meine, das ist ja ehrlich gesagt ein internationales Phänomen. Plus, also es wird ja immer lokaler und ich meine, in Leipzig, das wissen Sie ja am besten, das ist jetzt gerade sehr prekär. Und generell ist ja das eigentlich immer das, was als erstes runterfällt, weil. Ich meine, die Künstler und Künstlerinnen sind ja auch, wir sind einfach wahnsinnig harmlos. Ne? Und ich meine, wenn das Geld weg ist, sitzen wir alle da mit so Eichhörnchenaugen und klotzen blöd. Also jetzt ganz fast bösartig gesagt, aber das geht natürlich auch immer ganz gut, da zuerst zu kürzen. Was aber natürlich verheerende Auswirkungen hat, weil eigentlich alle mit wahnsinnig wenig Geld auskommen. Und also ich weiß noch, dass wir damals das Millionaires Club Festival also mit 3.000 Euro hingekriegt haben. Und das waren 4 Tage Rambazamba.
Sensationell.
Ja, aber ich meine, also da hat man ja, also man hat für wenig Geld viel, weil die Leute natürlich mit Leidenschaft dabei sind, aber das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten ist das fast gemein, darauf zu setzen, dass das weiterhin so betrieben wird, weil es ja einfach der Wahnsinn ist.
Also ohne Selbstausbeutung geht es ja gar nicht, oder?
Ja, also das ist leider so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Das ist jetzt weder was Neues oder jetzt auch was besonders Besorgniserregendes, aber man sollte es vielleicht nicht auf die Spitze treiben, weil ich glaube, dass die Dinge, die wegfallen, die kommen auch nicht wieder. Das ist ja schwer, so Strukturen wieder aufzubauen oder wieder zu finden. Also wenn Räume fehlen und das Geld, dann ist eigentlich Pumpe.
Räume ist ein Thema, ne? Das starke Wachstum der Stadt sind natürlich die Freiräume enger geworden, die Konkurrenz der Räume ist größer geworden und damit sind die Mieten nach oben gegangen, die Entwicklung nach oben gegangen. Schön auf der einen Seite, ne? Weil dadurch ist wirtschaftlicher Aufschwung verbunden und Steuermittel sind in die Kassen geflossen, aber für die subkutane Szene, sage ich mal, ist es unglaublich schwer geworden, überhaupt noch einen Raum zu finden, Orte zu finden, die man zahlen kann, oder?
Ja, zumal das ja, wie Sie sagten, diese Trüffelschwein-Sachen, das war ja, also ich bin ja aus Leipzig und ich weiß noch, dass ich mich früher zum Beispiel vor Lindenau relativ gegraust habe und dann, als ich studiert habe, wurden ja dann die Wächterhäuser freigeschalten oder so und dann haben sich ja viele zugetraut, in eine absolute Schrottbude reinzuziehen. Hauptsache irgendwie billig und irgendwie cool und groß und man kann machen, was man will. Und jetzt kann man das ja an einer Hand abzählen, wer da noch drin ist oder wer sich das dann gekrallt hat. Und solche Sachen zu beschützen, das ist vielleicht eine Aufgabe von, ja, würde ich jetzt sagen, von Politik, weil man selber kann das ja nicht, wenn man es nicht kaufen kann, geht's nicht. Und also das sind ja einfach ganz klare Parameter, dann lässt sich ja nichts dran rütteln. Und da hat ja Leipzig viel von profitiert, jetzt auch in der Ostvorstadt. Die Durchmischung passiert ja vielleicht als allererstes durch die Kulturschaffenden.
Ja. Die Schwarzstraße ist ein schönes Beispiel, das ging unglaublich gut los. Ja.
Ja, ja.
Und jetzt ist natürlich da so ein Druck drauf und die Mieten steigen. Und die Ich-Genossenschaft, die dort noch ein Haus sich organisiert hat, ist, ich glaube, zwei Projekte gibt es noch aus der Zeit. Ne? Die anderen sind sozusagen gekascht. Und das passiert im Osten wahrscheinlich ganz ähnlich. Es ist immer eine Frage, wie wir als Stadt, wir können Dinge anschieben, aber du kannst natürlich nicht die Häuser schützen. Und,
die Stadt hat sie ja nicht mehr, ne?
Wir haben sie nicht, ne?
Ja, man muss vielleicht die Sachen, die dann wieder frei werden. Also so Zwischennutzungen sind ja auch vielleicht solche Sachen, was unglaublich hilft, weil ich meine, das künstlerische Schaffen ist, im Atelier passiert das, aber es braucht natürlich eine Öffentlichkeit. Und also ob das jetzt in Form von Ausstellungen oder also was auch immer, dafür braucht es ja den Raum.
Was wünschen Sie sich politisch, kommunalpolitisch?
Ja, also mehr Geld, das ist ja das ist relativ einfach. Aber ja, das, ich meine, Leipzig hat vielleicht immer noch den großen Vorteil, dass man hier gut sich entwickeln kann als Künstlerin. Also die Nebenkosten waren noch so handelbar, dass man jetzt nicht mit 2, 3 Nebenjobs erstmal das Allernötigste abdecken musste. Also dass ich schon früh auch anfangen konnte zu zeichnen, während ich also nur einen Nebenjob haben musste. Und das ist ja in anderen Städten anders, aber ich sehe, das ändert sich radikal und ich glaube, solchen Dynamiken muss man entgegenwirken, weil sonst sind auch viele weg, würde ich jetzt
sagen. Aber wie kann ich das tun? Was kann ich als Stadtverwaltung unterstützend tun?
Für mich war zum Beispiel, das war wahnsinnig wichtig, da bin ich auf die Füße gekommen, das war so ein Landesstipendium für Graduierte. Sachsen war das, glaube ich. Und das waren, ich glaube, 900 Euro. Und das war irrsinnig wichtig, weil da konnte ich mein erstes Buch machen und dann bin ich auf die Füßchen endlich gekommen. So, das war also jetzt so 2 Jahre nach dem Studium. Und solche Sachen, das ist ja total minimal. Arbeitsstipendien sind, glaube ich, wahnsinnig hilfreich. Günstige Räume für Ateliers und Ausstellungsorte oder was auch immer man da bespielt. Also ja, solche Dinge zu bewahren, die wir eigentlich jetzt haben.
Welche Rolle spielt Leipzig Liest und Buchmesse?
Eine große. Da gucken dann ein paar mehr auf die Stadt und auch auf die Szene. Ich meine, da sieht man ja, was Leipzig schaffen kann. Also wenn's Geld da ist, wenn also auch der Wille da ist, dann daran sieht man ja, wie gut das möglich ist, dass eigentlich fast jeder Raum die Tür aufmacht und dann sind da 5 Lesungen. Ja.
Also die Atmosphäre ist einfach wunderschön.
Man sieht das Potenzial und ich glaube, man darf dann die Leute nicht verkraulen oder verkretzen mit solchen Kürzung, weil ich denke, so wie es bis jetzt lief, war ja vieles möglich. Und wenn man es nicht aufstocken kann, muss man es vielleicht zumindest bewahren.
Aber Sie haben trotzdem nicht die Buchmesse genutzt, um Ihr Festival zu machen, sondern Sie haben parallel noch das Festival gemacht, ja?
Genau, also jetzt nicht als Gegenangebot. Das war, also weil das die Buchmesse einfach nicht abgedeckt hat. Und weil das praktisch war, weil viele Verlage eh in der Stadt waren, die auch bei uns einen Stand hatten oder also auch die Gäste und so. Das war natürlich cool, dass jetzt die lokalen Künstler und Künstlerinnen auch sehen konnten.
Und warum gibt es den Millionärsclub nicht mehr? Nur wegen Geld?
Nee, das hatte mehrere Gründe. Also das hat sich dann wie Arbeit angefühlt nach 10 Jahren. Das wollten wir eigentlich nicht mehr. Und dann ist gar nicht so schlecht, weil wir waren dann alle Ende 30, Mitte, Ende 30, Anfang 40. Dann dachten wir auch, vielleicht ist es auch gut, wenn mal jemand Neues an den Start kommt mit einem anderen Fokus oder so. Also den gibt es noch als Gruppe, wir sind ja alle gut befreundet und es wird auch immer wieder Veranstaltungen geben, aber jetzt in diesem Ausmaß, das war dann auch tatsächlich immer so 3 Monate vorher, war das viel Arbeit, die so jetzt nicht so übelst gern gemacht wird, so die ganzen E-Mails und Anträge und so, das geht so, ne?
Es gab schon auch eine städtische Förderung dafür?
Das kam immer mal im Wechsel, manchmal hat man Glück, manchmal nicht.
Wir sind ja jetzt hier im Podcast, man sieht jetzt nicht Ihre Zeichnungen. Machen Sie mal für einen Hörergeschmack. Könnten Sie mal versuchen zu beschreiben, welche Figur Sie ganz besonders mögen und wie die aussieht?
Jetzt gerade ist es eine kleine Grille, weil ich mein erstes Kinderbuch gezeichnet habe und die hat ganz lange Beinchen und auch einen relativ nervig langen Körper. Ist grün, wie es sein soll, und hat große Kulleraugen. Und also bei mir ist es gibt so ein bisschen zittrigen Strich. Das ist so einer Tuschefeder geschuldet und meiner eigentlich Nervosität. Und die Farbwelt ist meistens reduziert. Das sind so 3, höchstens 4 Farben, die so zusammenkommen, die relativ flächig genutzt werden.
Und diese Grille geht staunend zittrig durch die Welt?
Ja, die geht mit ihrem Bündel durch die Welt und zieht dann in eine alte, zerbrochene Geige ein. Und da fängt dann das Elend an. in Form von der Gesellschaft, den anderen.
Das ist ja ein ganz altes Motiv. Fabeln, man nutzt Tiere, um was über den Menschen auszusagen. Warum nutzen Sie das Tier anstatt sofort den Mensch?
Ach, das macht mir also ganz einfach mehr Spaß zu zeichnen, aber es ist auch praktisch, ne? Also weil man, die kommen ja mit belegten Eigenschaften und
man reduziert sozusagen
auf. Ja, man muss manchmal nicht so viel erklären, was die Figur will oder wer das ist. Also so ein zittriger Vogel ist natürlich ein anderer Charakter als so ein Elefant. Also ja. So, man hat schon relativ schnell vielleicht irgendwie so seinen Cast zusammen. Und das ist auch nicht so unpraktisch, wenn es nicht wichtig ist, muss man da auch nicht so Geschlecht und Rasse und so gleich definieren. Das ist nicht für alle Geschichten wichtig, deshalb können da sich viele tummeln, ohne dass da diese Fragen aufkommen müssen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Podcast Leipzig und Leute heute mit Anna Heifisch. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Geschmack gemacht auf ja, diese Art von Comics, die unglaublich, ich finde, berührend und bewegend und ja, durchaus, um das alte Wort mal zu benutzen, gesellschaftskritisch sind.
Oh Gott, in keinem Fall.
Also, herzlichen Dank fürs Gespräch und ich werbe schon mal für meine nächste Podcast-Serie im Oktober. Natürlich ist im Oktober, der 9. Oktober, von ganz besonderer Bedeutung und wir haben eingeladen Alexander Leisner. Ich möchte mit ihm über die Ergebnisse des 9. Oktober 89 sprechen, über die Entwicklungen im Rechtsradikalismus, über die Sorgen von Demokratiefeindlichkeit, über ostdeutsche Protestkultur. Alexander Leisner ist ein Soziologe hier von der Universität und ein ausgewiesener Fachmann. Also, danke heute an Anna Heifisch.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Alles Gute, viel Erfolg und bis bald.
Tschüss.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.